Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine häufige Frage dieser Tage: Waren Sie schon im Urlaub? Von einigen weiß ich's, bei anderen weiß ich's nicht. Wer war denn schon im Urlaub? Na ja, immerhin, knapp die Hälfte, Drittel. Und wer war nicht? Der Rest. Denen, die im Urlaub waren, ist es vielleicht auch so gegangen, wie mir in einigen Gesprächen der letzten Zeit, dass man immer wieder auf das Thema kam, wie schnell auch gerade diese Zeit vorübergeht, die sogenannte schönste Zeit im Jahr. Ruckzuck ist man wieder drin und schon wieder weit weg vom Urlaub. Zum Glück gibt es da Urlaubsbilder, die einige mehr oder weniger reichlich machen. Ich gehöre mehr zu den reichlicheren und gucke mir die gern an. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin in den letzten Tagen, aber mir kam dann die Frage, ja, warum steht eigentlich auf Berggipfeln ein Gipfelkreuz? Ja, warum ist das so? Eine vielleicht sonderbare Frage. Um den höchsten Punkt zu markieren, da tät's doch auch irgendwas anders. Zum Beispiel ein Steinmännchen, ein Inukschuk, wie es die Ureinwohner Kanadas aufstellen an den höchsten und besonderen Stellen. Oder eine Stele oder einfach nur ein Pömpel. Warum also ein Kreuz? Vielleicht, damit Kreuze anzeigen, dass die Menschen in der Gegend, wo sie auf den Bergen stehen, also die Kreuze, ganz besonders auf Christus schauen. Damit wäre ein Kreuz, auch ein Gipfelkreuz, ein Bekenntnis. Und vielleicht dient es auch dazu, dem Bergwanderer oder Bergsteiger zu sagen, egal wo du hingehst, auch auf den höchsten Berg, auch auf die unwirtlichste Ecke, Gott ist schon und Gott ist für dich da. Gerade auch da, wo deine Freiheit so grenzenlos scheint. Berggipfel, das wird aber auf jeden Fall deutlich, sind besondere Orte, für viele jedenfalls, heilige Orte, wo man irgendwie das Gefühl hat, Gott näher zu sein. Geht Ihnen vielleicht auch so, wenn man oben angekommen ist. Und das sind Berggipfel nicht erst seit heute. Das ging schon den alten Griechen so, wenn sie zum Olymp aufblickten, dem Berg der Götter. Oder den Römern, die an den höchsten Stellen besondere Zeichen aufstellten und dann Geld spendeten, um ihre Götter zu besänftigen auf ihrer Reise. Oder auch im Alten Testament wird davon erzählt, dass Mose auf den Sinai steigt. Und genau davon handelt der Text für diesen Israelsonntag heute aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 6. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose steigt hinauf auf den Berg. Nun ist dieser Weg, den Mose geht, sicherlich etwas anders als eine Bergwanderung oder Klettertour in unserem Urlaub. 2 Monate Wüstenwanderung liegen hinter ihm und dem Volk. Mose und sein Volk waren zwar den ägyptischen Sklaventreibern entkommen und hatten glücklich das Rote Meer durchquert, aber ihr Weg führte sie nicht direkt ins gelobte Land, sondern erstmal mitten hinein in den Sinai, in die Wüste. Und für diesen Weg durch die Wüste würde Israel dann, das wissen wir als später Geborene, 40 Jahre brauchen, so die Tradition. Das klingt nicht unbedingt nach großen Glückserfahrungen, sondern eher nach wunden Füßen, nach Durst, nach Tod. Auf diesem Weg wird vermutlich manchem Israeliten das verloren gegangen sein, was auch für uns Christen von Bedeutung ist. Der Glaube. Der Glaube an Gott, der uns gerade in schwerer Zeit sieht und uns, wie es hier heißt, auf Adlerflügeln trägt. Ich denke, wir alle kennen solche Wüstenerfahrungen. Nein, nicht, dass wir wirklich durch die Wüste laufen. Aber Wüsten haben ja ganz verschiedenes Aussehen. Da muss es doch mehr geben, als sich von Woche zu hangeln. Mehr als das tägliche Einerlei. Morgens aufstehen, frühstücken, seine Aufgaben, seine Arbeit machen, Abendbrot, dann vielleicht noch Fernsehen. Das ist so eine Wüste. Für mich jedenfalls manchmal. Eine kleine, zugegeben. In den großen Wüstenerfahrungen, die ich mache, muss ich von einem Menschen Abschied nehmen. Weiß mit einer Krankheit oder einer Trennung nicht umzugehen. Ich blicke nach vorn, ohne das Gefühl, dass es sich lohnt. Im Sand des Sinai geht der Blick der Israeliten jedenfalls bald wieder zurück. Ach, was soll denn noch kommen? Wären wir lieber bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben? Andererseits, liebe Gemeinde, uns geht's doch manchmal auch so. In diesen Tagen blicke ich aber auch noch aus einem anderen Grund mit Sorge in die Zukunft. Im September ist Bundestagswahl. Wohin steuert Deutschland politisch? In Meinungsumfragen rückt das Land stärker nach rechts. Der Rechtspopulismus hat einen festen Platz. Und Antisemitismus ist kein Tabuthema mehr. Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon schrieb 2016, die Versklavung des Restes der Menschheit im messianischen Reich der Juden ist also das eschatologische Ziel der talmudischen Religion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ein Sonntag wie der heutige und gerade dieser Israel-Sonntag, der fordert auf, solchen Behauptungen zu widersprechen, energisch zu widersprechen. Wir erinnern uns, das hat Christoph Wiedermann ja vorhin schon gesagt, heute am 20. August an die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus und durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und gerade der Holocaust nimmt uns Deutsche in ganz besondere Verantwortung. In unserer Zeit, in diesen Tagen vielleicht mehr als in anderen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Mose hat seine Wüstenerfahrung gemacht und traut trotzdem dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs etwas zu. Er glaubt ihm. Mose erlebt die Befreiung und die anschließenden Strapazen. Das ist nicht gerade paradiesisch, im Gegenteil, die Verantwortung für die Israeliten lastet schwer auf Mose und dennoch geht er Gott entgegen. Die Evangelien erzählen an vielen Stellen, wie Jesus auf Menschen zuging oder Menschen zu Jesus kamen. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört, im Markus-Evangelium. Auf die Frage, was denn das höchste Gebot sei, antwortet Jesus nicht mit einem neuen Gebot, sondern mit einem uralten. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Das ist, wenn Sie so wollen, das Glaubensbekenntnis des Judentums. Und daneben das andere, du sollst deinen Nächsten, deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das sagt der Jude Jesus. Mose steigt hinauf zu Gott. Menschen gehen Christus entgegen, kann ich behaupten. Gott kommt mir entgegen, wenn ich ihm entgegenkomme. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber auch nur ein Teil der Wahrheit. Der erste Wahrheit, gerade hier in unserem heutigen Predigtabschnitt, ist doch die, Gott handelt als Erster. Die Befreiung Israels aus Ägypten ist Gottes Liebesbeweis an sein Volk. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Und dieser Liebesbeweis, der kann dann nicht ohne Folgen bleiben. Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mein Eigentum sein. Ist ihm was aufgefallen? Wenn ihr hört, wenn ihr hören wollt, dann seid ihr mein Eigentum. Gott lässt den Israeliten die Entscheidungsfreiheit. Ihr müsst nicht, aber ihr seid herzlich eingeladen. Das ist Gottes Wesen. Denn die Israeliten hätten ja auch flapsig gesprochen sagen können, prima Gott. Danke, du hast uns aus der Sklaverei geführt, das finden wir jetzt ganz gut, aber jetzt möchten wir lieber alleine klarkommen. Schwierig wird es nur dann, wenn Gott das ernst nimmt und ich auf einmal merke, dass ich wirklich alleine klarkommen muss, weil er mir nicht mehr dazwischen funkt. Gott steigt zum Sinai hinauf, Israel geht Gott entgegen. Im Kapitel nach diesem Abschnitt kommt es dann endgültig zum Bundesschluss. Gott spricht ein zweites Mal von der Befreiung Israels. Sie sollen ihn darauf mit der Einhaltung der Gebote antworten. Auch das sind Gebote der Freiheit, die nicht einengen, sondern den Blick weiten wollen. Denn, und das wird leicht übersehen, Freiheit ohne Verantwortlichkeit, die gibt es nicht. Nicht für die Israeliten, nicht für die Christen und auch nicht für die anderen. Dein Nächster gehört zu dir, sagt Gott, denn die ganze Erde ist mein. Und Christus geht zu den Menschen, die auf dieser Erde leben. Er erinnert an den Bundesschluss seines Vaters und sagt darum, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, den Nahen wie den Fernen. Denn so kann dein Leben gelingen. Liebe Gemeinde, es dauert zwar noch 2 Monate bis zum 31. Oktober, aber so ganz kommen wir in diesem Jahr an diesem Datum und an dem Inhalt nicht vorbei. Reformationsjubiläum. Martin Luther würde sich vermutlich über die Würdigung seines theologischen Denkens freuen, aber er müsste wohl auch einsehen, was wir gerade seine antijüdische Einstellung seiner letzten Jahre nicht gutheißen können. Luther ist jetzt aller Orten und in aller Munde. Doch trotzdem möchte ich auch heute auf ihn zu sprechen kommen, denn von Martin Luther stammt ja sinngemäß die Aussage, durch deine Taufe hast du alles Recht, deine Kirche zu gestalten. Luther nannte das Priestertum aller Gläubigen. Ich finde, er nimmt damit Gottes letzten Satz in unserem heutigen Bibelabschnitt auf. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dieser Anspruch galt und gilt nach wie vor dem Volk Israel, das sich Gott zu seinem besonderen Eigentum vor allen Völkern auserwählt hat. Aber durch Jesus Christus fühle auch ich mich von Gott in gleicher Weise angesprochen und befreit. Und für mich als Christenmenschen ist das Zeichen dieser Freiheit das Kreuz. Egal, ob nun auf einem Berggipfel oder an einer Weggabelung oder wo auch immer. Das Kreuz will mich an Gottes Zuspruch der Freiheit erinnern und auf seinen Anspruch, die Freiheit und die Möglichkeit, die er mir schenkt, in seinem Sinne und in meinem Sinne zu gestalten und danach zu leben. Und daran soll uns vermutlich auch das Gipfelkreuz erinnern, auch wenn es auf dem flachen Lande steht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.